Hallo und schön, dass ihr da seid. Software Packaging, warum rede ich darüber? Das ist ein Thema, wo ich mich im letzten Jahr sehr intensiv mit beschäftigt habe, speziell für selbstgeschriebene Open Source Software. Und Problem, was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass es sehr viel schöne Open Source Software gibt, die man aber leider nicht installiert bekommt. Speziell, wenn man jetzt irgendwas von GitHub klont. Und mir sind da so ein paar konzeptionelle Sachen aufgefallen, die man beachten kann, um das Problem geringer zu bekommen. Und die will ich euch einfach mal vorstellen. Software Packaging, habe ich so ein Echo drauf hier? Geht das für euch? Das ist ein bisschen metallisch. Software Packaging ist wie Distributionsauswahl natürlich ein sehr geschmacksabhängiges Thema. Und demzufolge werde ich euch nicht irgendwie einzelne Sachen auseinandernehmen, die ich jetzt sage, das ist das OnePlusUltra. Ich gebe euch bloß die Kriterien, nachdem ihr die bewerten könnt und stelle euch speziell einen Package Manager vor, den ich denke, der sehr gut overarching die Sachen beschreibt. Worum wir drüber reden werden, also ich komme von einem dunklen Ort. Achso, by the way, I wanted to ask, is anyone not okay with speaking German? Good. Also ich komme von einem Ort, in dem es noch alles richtig dunkel ist. Also es wird nicht in Skripten geschrieben, die interpretiert werden, sondern es wird alles noch ordentlich runtercompiled und dann gibt's Binaries am Ende oder Binary Libraries und die haben Inkompatibilitäten. Und nachdem man die gebaut hat, oder beziehungsweise bauen selber oder compilen ist nicht alles, da gibt's noch den ganzen Build-Prozess rundherum. Und der wiederum ist eigentlich auch noch eingebettet in den Paketierungsprozess. Und wenn man das irgendwie alles im Griff hat, dann kann man daran denken, irgendwie überhaupt sein Projekt irgendwie an einen ja, Nutzer zu liefern, das als Shipping immer bezeichnet wird. Da gebe ich euch ein klein bisschen Überblick. Dann reden wir ein bisschen drüber, wie Build-Systeme überhaupt so funktionieren, wie dieser 5-4-Punkte-Set hier abläuft. Und wenn wir das gemacht haben, rede ich ein bisschen über Quellen von Inkompatibilitäten, die man meistens trifft und die Hauptprobleme verursachen, insbesondere bei kompilierten Sprachen und wie man die eventuell umgehen kann. Und ja, wie man die eventuell umgehen kann, sind zum Beispiel manuelle Workflows, die man bisher machen konnte und wie man die automatisieren kann, speziell wenn man sich auf einer speziellen Distribution befindet, aber gerne mal seine Software mit einem anderen Compiler testen möchte, mit dem die gesamte Software der Distribution nicht gebaut ist. Und dann zeige ich als letztes den Spec Package Manager, der ist wie alles in dem Talk Open Source natürlich und auf GitHub. Und was die Konzepte dahinter sind, die ganz interessant sind und auf bekannten Konzepten von alten Paketmanagern aufbauen und die verbessern. Also erstmal bevor wir anfangen, Internet ist heute irgendwie schon mal zusammengebrochen. Falls jemand mir im zweiten Teil folgen möchte, ich habe einen Docker angelegt, einfach docker pull axel/spec. Damit kann man sozusagen mit dem Paketmanager dann rumspielen und hat einigermaßen zumindest ja, virtualisierte Maschine. Alternativ, meine Overlays funktionieren hervorragend, steht alles, was ich habe, im zweiten Teil auch auf spec.io. Das ist sozusagen einfach nur ein Dreisatz, das ist ein Git-Repo, das klumpt mal runter, aktiviert die Umgebung, da hat man ja, Bash-Completion und so weiter. Und mit Bootstrap kann man sich noch fehlende Software nachinstallieren, weil der Package-Manager kann sich selbstverständlich auch seine fehlende Packages nachinstallieren. Und dann kann man eigentlich mitmachen. Gibt es den zweiten Teil. Genau. Also einfach axel/spec103. Kurzer Disclaimer. Ich mache das hier privat und mache die Slides meistens nachts. Deswegen ist das meine Privatveranstaltung hier. Nichtsdestotrotz habe ich die Möglichkeit, während meiner Hauptarbeitszeit in einem geringen Prozentsatz auch speziell zum Spec Package Manager beizutragen und habe das auch gemacht. Ich arbeite an einem Forschungszentrum hier und ich benutze das zurzeit als eine der Möglichkeiten, unsere Software zu shippen und an Leute zu bringen. Also so viel zu meinem Hintergrund bloß. Okay, also wo komme ich her? In meiner Welt gibt es Binaries und die Sprachen, die sehr populär dort noch sind leider, sind C zum Beispiel. C, komm. Ja, overlays. C. ansonsten programmiere ich relativ viel in C++. Wissenschaftliche Software. Und ich möchte in die Liste auch mal aufnehmen, was wir auch relativ viel benutzen, ist Python. Und da denkt man jetzt, okay, Python sollte ja eigentlich absolut keine Probleme haben. Das ist eine interpretierte Sprache. Tatsächlich ist aber die richtig coolen Python-Libraries, die sind alles eigentlich bloß Wrapper für C-Libraries. Also in Wirklichkeit liegt dahinter eine .so-File. Und deswegen haben Python-Libraries heute genau die gleichen Probleme wie ein richtiges C++-Library beim Installieren. Nämlich, dass wenn man versucht, dann zwei verschiedene zusammenzufügen, dass die am Ende irgendwann nicht mehr richtig funktionieren. Es gibt noch eine extra Layer-Abstraktion oben drauf. Aber man kommt sehr schnell die gleichen Probleme und deswegen gilt das für Python ganz genauso. Und tatsächlich auch Fortran hat genau die gleichen Probleme und Fortran ist still alive and rocking, zumindest in Wissenschaft, ob man will oder nicht. Genau, und mein, ja, die Hauptfelder, die man so sieht, dann sind in solchen Sprachen sowas wie, okay, irgendein undefiniertes Symbol gefunden jetzt am Ende beim Kompilieren oder in dem Fall linken, oder eine fehlende Funktion. Und das sind so die Sachen, wie man sich von ran, wie man sich durchschlägt den ganzen Tag und man fragt sich, warum treten die auf und kann ich die nicht von vornherein umgehen, indem ich Kontrolle über meine Softwareumgebung habe. Genau, als kleines Beispiel, jetzt eher ein sehr krudes C++-Projekt, aber es ist trotzdem eins. Das PNG-Writer, das ist im Grunde genommen ein sehr, sehr ja, Ende 2000, oder Anfang 2000er geschrieben von einem Freund von mir. Einfach nur ein C++-Wrapper auf libpng, damit man leicht PNGs schreiben kann. Und da denkt man, okay, alles klar, das heißt, das Projekt braucht libpng, weil das ist eine C-Library. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Aber die Realität sieht meistens dann nicht so aus, sondern dass natürlich libpng selber auch Abhängigkeiten hat. Also selbst die kleine libpng-Standardimplementierung hängt zum Beispiel schon mal von zlib ab. Und zlib ist meistens auf Distributionen in einer Version vorhanden, aber tatsächlich ist das Projekt auch noch am Leben und entwickelt sich auch weiter. Also gibt es davon auch Versionen zum Beispiel. Und wenn man in PNGs Texte schreiben will, dann hängt man eigentlich auch noch von FreeType ab. Man braucht dann eben entsprechend auch nochmal irgendwas, was Fonts interpretieren kann. Und das ist aber auch noch nicht ganz alles davon, weil eigentlich sind all die Teile schon compiled und deswegen hängen all die schon mal von dem Compiler ab, inklusive mein M-Projekt. Und die ersten Probleme kommen dann schon an, wenn man einen anderen Compiler für verschiedene Teilschritte nimmt. Weil theoretisch sollen die meisten Sachen API-kompatibel sein, also die Binaries, die rauskommen, die Interfaces sollten kompatibel sein, sind sie aber nicht. Und wenn man dann noch Programmierfehler macht, wie in dem Projekt, dann hängt PNG-Writer nochmal von zlib ab, obwohl es das gar nicht direkt benutzt. Zum Beispiel, wenn man versehentlich den zlib-Header inkludiert hat. Und das ist natürlich dann ein großer Spaß für mein Projekt, hängt bloß von libpng ab. Gibt auch noch größere Grafiken bei Projekten, die wir arbeiten und das ist aber schon mal genug. Genau, dann die Nutzererwartung eigentlich. Also was ich, wenn ich Software benutzen will, eigentlich erwarte, ist, dass ich einen der vielen Package-Manager nehmen kann, irgendwie apt-get, npm, yum, was auch immer es gibt, install Projektname. So, und da gibt es noch verschiedenste Varianten, wir gehen nachher nochmal nach Kriterien durch, wie man die ein bisschen einsortieren kann. Und danach sollte es installiert sein. So, aber danach kriege ich erstmal installiert, kriege ich irgendeine Version. Ja, und das ist für einen Nutzer ausreichend in der Regel. Gibt ihm die neueste Version, er ist wahrscheinlich happy. Aber für einen Entwickler überhaupt gar nicht. Ja, als Entwickler entwickle ich prinzipiell erstmal auf irgendeinem System. Und ich will aber dafür Sorge tragen, dass meine Software auch auf anderen Systemen läuft. Und da will ich zum Beispiel gegen einen anderen Compiler nochmal bauen, um zu gucken, okay, würde das jetzt auch auf einen Arch Linux bauen, wo es zum Beispiel schon eine GCC 7 gibt und ich auf meinem Ubuntu gerade mit meinem GCC 5 oder 6, je nachdem, was ich gerade habe, unterwegs bin. Und deswegen will ich eigentlich viel mehr Kontrolle darüber haben. So, wie sieht dann also die Realität für den Entwickler aus? Also ganz, ganz, ganz tief drin am Ende. Ich habe jetzt mal nicht unterschieden zwischen Compilen und Linken. Gibt es einen Aufruf an den Compiler, GCC, gibt es ein GNU hier an der Stelle, also G++. Und ganz oben ist also Compiler-Aufruf, ganz hinten ist Source-Code-Aufruf. Ich wollte eigentlich meine Zeit stoppen, damit wir irgendwann. Und so weit, so gut, wenn man jetzt Abhängigkeiten hat, muss man die noch irgendwie ranbekommen. In dem Fall wäre das jetzt einfach übersprungen, also für den linken Schritt mit ran, habe ich es angegeben, okay, ich brauche jetzt hier mindestens noch eine Library ranlinken, libpng oder -lz, -lm für Mathe. Und was noch alles reinkommen könnte, und dann funktioniert das. Das funktioniert jetzt schon in dem Moment sehr gut, solange alle Abhängigkeiten in einem Systempfad installiert sind, also in einem Pfad, wo der Compiler eh immer reinguckt und dann zum Beispiel die Header-Files, die dazu nochmal gehört, dazu liegen. Dann klappt das schon. Wenn man jetzt aber nochmal die echte Realität anguckt, dann hat man zum Beispiel sich schon selber eine PNG-Library nochmal dazu gebaut und die irgendwo in sein Home gelegt. Und in dem Moment fängt man dann schon an, nochmal noch weitere Hints zu geben an den Compiler. Also zum Beispiel, okay, mein Include ist in meinem Home mit PNG und da ist ein Include-Ordner drin. Und damit ich jetzt das -lpng auch das Richtige nehme, muss ich auch angeben, okay, -L, der Pfad dorthin. Kann man auch gleich in einer Zeile machen, aber genau. Also man fängt dann an, mit Hints rumzuarbeiten. Man kann das auch über Umgebungsvariablen machen. Das machen dann vor allem dann Paketmanager, wo wir dann dazukommen später. Aber alles in allem wird das beliebig lang. Ich habe jetzt mal plus den PNG angegeben, das müsste ich jetzt für zlib, für Mathe im Zweifelsfall auch und für alles andere, FreeType oder so weiter, genauso mit angeben. Und das ist entsprechend ja kompliziert. Was machen wir also als Entwickler? Wir sind schlau und machen Slide Transitions. Ach ja, genau, Umgebungsvariablen, wie erwähnt. Wir schreiben uns also Makefiles. Und Makefiles sind maschinenlesbar, auch menschenlesbar. Das sind einfach nur Textfiles und statt einem Bash-Skript kann man hier ein kleines bisschen mehr Logik unterbringen. Also auf der linken Seite ist jetzt mal so ein ganz, ganz simples Make-File. Das funktioniert schon, das würde schon funktionieren fast. Was man also machen kann, man kann Variablen anlegen, zum Beispiel eine ganz typische Variable, die auch relativ standardisiert ist, ist CXX und die kann man dann auch beim Aufruf des Make-Files ändern. Wenn ich jetzt also in einem Ordner dieses Make-File liegen habe und gebe den kleinen Befehl ein kleinen Make, dann wird er standardmäßig das File Make-File aufrufen und es von oben nach unten ausführen. Also eine Variable anlegen, G++, das könnte ich jetzt als Nutzer auch einfach ändern. Und dann gibt es hier eine Beschreibung, was nacheinander gemacht werden muss. Und das geht, ich will mal ganz kurz die Syntax erklären. Main.o ist das Target, was man erzeugen möchte. Und nach dem Doppelpunkt sind Abhängigkeiten. Also das hängt zum Beispiel ab von hier in dem Fall zwei Source-Files. Einmal einem richtigen Source-File, das CPP-File und dann noch einem Header-File. Das sorgt dafür, dass der Make-Script, der dann drüber läuft, erkennt, okay, wenn sich eins der Source-Files ändert, werde ich das Object neu compilen müssen. Ganz cool und praktisch. Und in der nächsten Zeile benutzt man das dann einfach. Und zum Beispiel hier nehme ich dann die Variable für CXX, werfe noch ein paar Flex ran, die man natürlich dann auch wieder über Zusatzvariablen, die einigermaßen standardisiert sind, benutzen kann. Und dann gibt man sein Object-File, also genau seinen Source-File rein. Und entsprechend alle Flex, die wir auf der Folie davor gesehen haben. Das kann man beliebig weit treiben. Man kann jetzt also diese Syntax noch abkürzen. Da gibt es ganz tolle hier Placeholders, die man benutzen kann. Also nimm mir, benenne das Object-File immer genauso wie das Source-File und änder plus die Endung oder ähnliches. Das ist ganz cool. Aber was wir jetzt hier an der Stelle schon sehen, ist einfach mal als Überblick, ist natürlich jetzt, auf jedes System, was ich draufkomme, müsste ich jetzt hier anpassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen GCC installiert habe, der auf meinem System nicht GCC heißt, sondern GCC-3.5, dann muss ich in das File reingehen und das editieren. So, in dem Moment habe ich eigentlich Nutzer schon komplett abgehangen. Und wenn das Ding jetzt länger wird und komplexer, dann ist es auch für Developer nicht mehr ganz trivial, das anzupassen, was dann der nächste Punkt ist. Ansonsten ist es, Makefiles sind ansonsten, ja, nett. Die sind zum Beispiel tab-sensitiv. Also Tabs und Spaces darf man da drin nicht verwechseln. Und eigentlich sollte man die nicht als Mensch noch schreiben. Nichtsdestotrotz, Makefiles haben was ganz Cooles, die sind parallelisierbar. Wenn ich also mehrere solche Targets angebe, wie main.o und dann meinetwegen utility.o oder irgendwas anderes, dann erkennt er, wenn da keine Abhängigkeiten angegeben sind, kann ich das parallel bauen, kann das in Threads rauspacken. Das ist ziemlich cool und das geht mit make-j dann. Nichtsdestotrotz, solche Makefiles, die gibt es in der klassischen GNU-Make-Setup. Neuerdings gibt es auch andere, zum Beispiel Ninja, die ein bisschen performanter sind, sollte man eigentlich nicht mehr von Hand schreiben, weil es ziemlich kompliziert ist. Die Regel, um Software zu bauen, ist das so, kennt man so als Dreisatz. Das heißt, wenn ich ein Projekt mir runterlade aus Source Code, muss ich das zuerst konfigurieren. In dem Moment gebe ich ein, wo möchte ich es hininstallieren, ein Präfix, was möchte ich für eine Variante davon bauen, na, vielleicht kann das mit oder ohne Kompression Bilder malen. Was möchte ich für eine Compiler-Flex ranwerfen zum Beispiel, möchte ich das optimiert haben oder möchte ich es debuggen? Und Haufen solcher Optionen, die setzt man alles in Configure. Und Configure, also diese Konfigurationsstage am Anfang, der ist auch dafür verantwortlich, Abhängigkeiten zu finden auf dem System. Und die kann man dann noch ein bisschen beeinflussen, wieder mit Hints, ähnlich wie man das am Compiler einstellen konnte. Aber der Vorteil ist, das ist schon ein bisschen abstrahiert. Das sind jetzt auch keine Befehle an der Stelle, sondern das sind bloß die Schritte. Also Configure, was es da für Tools gibt, gucken wir uns gleich an. Und der nächste Schritt ist dann das tatsächlich Bauen und Linken. Da muss man normalerweise nicht mit interagieren, solange nicht die Software selber jetzt einen Bug hat und dann einen Compile-Fehler wirft zum Beispiel. Dann möchte man damit interagieren, aber normalerweise ist das dann optionsfrei. Außer maximal noch, mach so parallel oder nutze so viele Ressourcen beim Bauen. Und der letzte Schritt ist Installieren. So, das ist der typische Dreisatz, den man kennt, aber das ist eigentlich nicht die Realität. Die Realität geht nämlich dann weiter. Und zwar, im nächsten Schritt ist dann eigentlich die Frage, wie finde ich das Installierte dann eigentlich wieder? Und weil ich brauche das eventuell wieder, wenn ich das dann wieder mit einem anderen Projekt benutze und wieder configure. Und das ist eigentlich noch ein vierter Schritt, der dazu kommt. Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Und eigentlich gibt es davor auch noch Schritte, weil eventuell muss ich irgendwie den Source Code erstmal irgendwo herbekommen. Das kann man schon automatisieren. Und eventuell muss ich den auch noch patchen. Also gute Praxis in Open Source Software wenn man Patches oder Fehler findet in Software, dann die wieder sogenannten Upstream, also zu dem Hauptentwickler zuzuspielen, damit die eingebaut werden kann über kurz oder lang. Aber mittelfristig oder bei manchen Projekten macht es einfach Sinn, dauerhaft Patches einzuspielen. Und das ist also ein ganz essentieller Schritt in der Softwareentwicklung mittlerweile. Genau, und deswegen reden wir jetzt erstmal über Build-Systeme. Die sind also noch einen Schritt vor Package-Managern. Build-Systeme machen Makefiles. Also die erzeugen Makefiles, ohne dass wir sie selber schreiben müssen. Und wie machen die das? Tja, also die haben, genau, die haben folgende Aufgaben. Zum einen, Bildsysteme sind in dem ersten Schritt drin, wo dieser Configure-Schritt drin war. Die haben also zuerst die Aufgabe, Optionen und Varianten zu setzen. Das kann man damit schön standardisieren und dann kann man aus dem Bildsystem einfach zum Beispiel mehrere Compiler ansprechen, aber über die gleiche Option. Ich möchte halt immer Debug-Option nehmen, aber der eine Compiler nimmt minus G und der andere nimmt minus Debug zum Beispiel. Dann haben Bildsysteme den großen Vorteil, dass die in dem Configure-Schritt, bevor überhaupt irgendwas gebaut wird, rausfinden können, falls es Konflikte in der Software gibt, können die sagen, bevor der Compiler sagt, oh, jetzt habe ich aber eine Abhängigkeit nicht gefunden, die du gerade versuchst zu linken. Oder ich habe gerade den Include-File nicht gefunden. Also das ist ganz praktisch. Die können also in dem Moment, bevor man überhaupt anfängt, Software zu übersetzen, das schon mal warnen. Dann ein großer Vorteil, den Bildsysteme schaffen, ist, wenn ich jetzt wie bei meinem Beispiel vorne von libpng abhänge, können die auch transitive Abhängigkeiten finden. Also gute Bildsysteme schaffen es zum Beispiel zu sagen, ich brauche libpng und libpng sagt in dem Moment, wo es gefunden wird, ja, aber ich brauche zusätzlich noch minus lz für Komprimierung. Genau, das machen die. Und dann eben am Ende, wenn es dann ans Eingemachte geht, setzen die entsprechenden Compiler und Linkerflex, zum Beispiel um mitzuteilen, wo kommt die Software her, das große minus i, das große minus l, was wir vor uns hatten, oder Übersetzung von eigenen Optionen und Varianten, die sehr individuell sein können für die Software und die man nicht standardisieren kann, weil die sind einfach domainspezifisch dann. Genau, dann erzeugen die am Ende Makefiles und die Makefiles selber werden dann, wie davor auch, wenn man es händisch geschrieben hat, einfach ausgeführt. Was aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist der letzte Punkt, und zwar installieren. Das machen auch Bildsysteme noch. Und man kann es auch vergessen zu machen, dann machen sie es nicht, aber grundsätzlich machen die das. Und das ist mehr als nur die Software, die jetzt gebaut wurde, irgendwo in den Pfad zu schieben. Also zum einen machen die das natürlich, setzen eventuell noch ein paar Pfade um, wie zum Beispiel Hints in den Elves. Aber zusätzlich kann man in dem Moment noch die Konfiguration, die man beim Bauen hatte, rausschreiben. Also das, was ganz oben hier steht. Zum Beispiel, okay, ich habe gebaut mit der Möglichkeit zu komprimieren. Und die kann man dann ablegen und dafür gibt es standardisiert in der Unix-Linux-Welt zurzeit, ich würde sagen, zwei große Sachen. Package-Config, das sind .pc-Files, die gucken wir uns gleich mal an. Die drücken zumindest aus, wie man heißt, welche Version man ist und wovon man abhängt. Und in der CMake-Welt, da reden wir auch darüber, gibt es config.cmake-Files, die sind deutlich abstrahierter. Aber machen genau das Gleiche. Genau, also Bildsystem, der letzte Schritt ist installieren. Und danach möchten wir eventuell ausdrücken, was ich hier installiert habe, hat ein paar Eigenschaften. Und das ist eigentlich der de facto Standard zurzeit und da sind auch die größten Probleme. Also das sind jetzt mal die Sachen, die man minimal angeben muss in so einem Package-Config-File. Und da gibt es einfach Package-Config und dann Leerzeichen, Name, dann kriegt man die Informationen zurück als Tool. Das kann man wieder in einem Bildsystem benutzen zum Beispiel. Und da haben wir jetzt hier zum Beispiel eine Software, die ist HDR5, die macht File.io, die hat eine kurze Beschreibung, damit man weiß, um was es geht, hat eine Version, das ist natürlich wichtig. Und ja, ich habe jetzt mal die von meinem System genommen. Requires ist hier an der Stelle leer, was ganz interessant ist, weil die hängt eigentlich auch wieder mindestens von Zlib ab. Aber das ist ja nicht so schlimm, das wird schon gehen. Genau, dann gibt es Cflex und Lips, das ist genau das minus groß I und minus groß L, was wir vor uns hatten. Und das wird dann genauso als String genommen und durchgeschoben. Ne? Also in einem Makefile wird es dann Package-Config aufrufen und dann schiebt er das durch. Und da sieht man schon die ersten Variationen. Ja, ist auf einmal nicht mal ein userlib installiert, das MPI, was ich benutzt habe dazu, sondern es ist irgendwie nochmal ein Grundordner. Aber das drückt mir wenigstens aus, was das ist. Okay, gut. Was ich jetzt aber nicht ausdrücken kann ist, und da kommen wir jetzt mehrmals zurück in dem Vortrag drauf, ist Variationen der Software selber. Also das ist standardisiert, aber wenn ich jetzt irgendeine andere Variable hier reinschreibe, dann habe ich mir selber in dem Moment ausgedacht. Und genau, da gibt es relativ wenig Ausdrucksstärke dazu. Okay, was haben wir an Bildsystemen überhaupt so zur Verfügung? Also typische Bildsysteme, die es gibt, ist zum Beispiel Autotools. Autotools erzeugt zum Beispiel standardmäßig dann diese Package-Config-Files am Ende. Autotools ist eigentlich nicht, also auch in den meisten Distributionen, das ist nicht ein Tool, sondern das ist eigentlich eine ganze Sammlung. Auf Debian oder Ubuntu sind zum Beispiel 5 Pakete von Autotools, LibTools bis verschiedenes anderes Kram. Die kennt man meistens über die M4-Files, die man dann schreiben muss. Hat eine relativ lange Geschichte, hat sich oft verändert in der API, aber es war sehr nützlich. CMake ist eigentlich der moderne, aktuelle Standard, wie man Software beschreibt. Und ich zeige euch im nächsten Slide mal, wie einfach dann Makefile mit erzeugt wird. Und hat den Vorteil, ist halt Multilanguage-Support. Also man kann damit C, C++, Fortran, CUDA, eigentlich größten Sachen beschreiben und ist eigentlich auch erweiterbar. Und wie alle anderen auch Open Source. QMake wurde in der Qt-Welt lang benutzt. Ich glaube, es ist mittlerweile auch replaced worden von CMake. BeatJam ist auch noch so ein typisches Bildsystem. Das wird benutzt vor allem in der, für die Boost Library. Nach großen Schmerzen und Abspringen vieler Entwickler stellen die jetzt auch auf CMake um. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, einfach pure Python oder Perl oder Perl oder R-Skripte einfach direkt mit den Skripten, die sie selber haben, zu installieren. Es gibt auch einfach nur die Möglichkeit, pure Makefiles zu schreiben. Das geht natürlich auch, wenn man so gut wie, wenn man keine Abhängigkeiten hat. In dem Moment, ja, und selbst dann ist die Frage, selbst wenn ich schon anfange, eine Variante von meinem Paket anzubieten, also du kannst es mit oder ohne der Funktion machen, in dem Moment ist das schon ganz schön viel Logik, die man da unterbringen muss. Also das sind eigentlich keine Bildsysteme, kann man relativ weit treiben, aber gerade das ja, Finden und Verwalten und dann Schreiben, sich selbst ausdrücken, ist schon ganz schön ein Krampf da drin. Also das, genau, sollten eigentlich sozusagen die Zwischenschritte sein, die erzeugt werden, aber die sollte man nicht selber machen. Und ich zeige euch mal kurz das Beispiel in CMake, wie das abläuft. Also das ist hoffentlich die modernste Syntax. CMake ist auch, wie alle nützlichen, meiner Meinung nach, Paketsysteme, textbasiert. Man schreibt also einen Skript und der wird folgenden Text enthalten. In dem Fall hänge ich ab von libpng. Dann kann ich eingeben find package png und was das macht ist, das sucht in meinem eine Installation von entweder in meinem Systemdirektory, in meiner Installation von CMake, wenn es eine populäre Library ist, oder in Umgebungsvariablen, da kann man einfach nur einen Export setzen, sucht er nach einem Helper-Skript. Und der wird einfach nur suchen, okay, in dem steht dann drinne, finde mir den Pfad, in dem eine libpng.so oder libpng.a oder das Ganze mit irgendwelchen Suffixen oder auf Windows mit irgendwelchen DLLs installiert ist. Das macht der Skript. Und was er uns dann macht, ist, der stellt uns, früher hat er einfach Strings erzeugt, die wir dann benutzen konnten als Variablen, also Umgebungshints. Was der uns jetzt aber erzeugt, ist, erzeugt sogenannte Targets, und das sieht man ganz unten rechts. Der erzeugt ein Target png, Doppelpunkt, Doppelpunkt, png. Und in dem, das ist, also kann man sich als Objekt vorstellen, wie in der objektorientierten Programmierung. Und in dem Sinn encode zum Beispiel, okay, was brauche ich für ein Include, was muss ich beim Linker hinzufügen? Also man muss das nicht mehr alles unterscheiden, weil das einfach sagt, okay, diese Abhängigkeit drückt sich aus durch, ich habe die Flex gesetzt, ich habe diese Pfade und ich brauche folgende Anhänger. Dann kann man da gleich sofort mit abarbeiten, was man für Minimalversion braucht. Lustigerweise keine Maximalversion, was ich mindestens genauso wichtig halte. Aber Minimalversion kann man ausdrücken und exakte Version kann man ausdrücken. Und ob die Abhängigkeit wirklich gebraucht wird, ja, und dann soll der Skript fehlschlagen und sagen, sorry, ich kann das am Ende auch nicht bauen, weil ich habe es nicht gefunden oder eben nicht. Und die anderen zwei Zeilen, die dann einfach dafür sorgen, dass das alles dann an den Compiler gegeben wird, also da schreibt das ein Makefile und der gibt es dann an den Compiler, ist zuerst legt man dann wieder ein sogenanntes Target an, das heißt in dem Fall hier myTool und das wird eine Executable sein. Gibt es noch einen anderen Befehl natürlich, um Libraries zu bauen. Und man gibt einfach nur an, von welchen Source-Dateien der abhängt. Und was CMake dann macht ist, der guckt in die Source-Dateien rein zum Beispiel und geht durch und sagt, okay, die included die und die und die Files. Und kann das einfach von der Include-Order und von der Syntax, die in den Files drin steht, schon ableiten, was sozusagen die relevanten Source-Files sind und wenn die sich ändern. Das ist eigentlich insoweit sinnvoll, weil wenn ich das von Hand machen würde, zum Beispiel in einem Make-File, müsste ich jedes Mal, wenn ich meinen Source-File anpasse oder irgendwas in meinem Code ändere, auch meinen Make-File anpassen, nur weil ich den Include geändert habe. Und das kann natürlich mehrere Sachen beeinflussen. Also zum einen kann einfach was fehlen. Gut, dann übersehe ich was und dann wird es eventuell nicht geupdatet. Es kann aber auch Einflüsse haben, zum Beispiel, ob ich noch was parallel überhaupt compilen kann oder nicht. Also ob sich das auf einmal eine Abhängigkeit sich geändert hat. Genau, und das kann man alles automatisieren, indem man einfach Syntax-Aware durchgeht und das macht das Tool. Und am Ende Target-Link-Libraries, in dem Moment sagt man dann bloß noch, okay, dieses Target-My-Tool, diese Executable, die hat übrigens Abhängigkeiten zu und in dem Fall habe ich hier nur PNG angegeben. Man kann aber einfach die Zeile mehrfach duplizieren zu all den Abhängigkeiten, die man hat. Genau, also speziell jetzt für C, C++-Projekte ist eigentlich CMake der aktuelle absolute Standard in Projekten. Das ist aber nicht schlimm, wenn man es nicht benutzt. Also die Sache ist, Hauptsache man benutzt irgendein Bildsystem als gar keins. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass man im Bildsystem gezwungen ist, seine Dependencies mal richtig auszudrücken. Man muss die halt mal alle zusammenschreiben und dann wird das Skript durchgehen und sagen, hat das funktioniert oder nicht. Das ist ein großer Unterschied zu selber mit einem Makefile oder tatsächlich mit einer GCC-Zeile zu arbeiten. Weil man in dem sehr viele Sachen, die implizit schon installiert sind auf seinem System, also der typische Works on My Machine-Fall, überhaupt nicht mitbekommt. Deswegen also, auch wenn man sozusagen mit Autotools arbeitet oder ähnliches, das ist mindestens genauso gut. dass man es einfach nur ausgedrückt hat. Es ist halt bloß eventuell bloß weniger modern im Sinne von, dass man halt mehr arbeiten und mehr ja, eine größere Lernlupe am Anfang hat vielleicht. Genau, also das bloß dazu. Genau. Dann die Hauptfrage, warum brauche ich einen Paketmanager? Jeder, der auf einem Linux oder Unix arbeitet, kennt die eigentlich von Anfang an, weil da kommt die Software her, irgendwie. Oft in der Windows-Welt gibt es zum Beispiel noch relativ wenig dazu, ist aber im letzten Jahr noch einiges passiert. Deswegen gehen wir mal kurz drüber, was dann eigentlich die Aufgabe von einem Package-Manager obendrauf ist. Also ein Package-Manager ist on top von einem, ja genau, ist eigentlich die Vorbereitung dazu und der macht jetzt im Gegensatz zu einem Build-System, sucht er nicht die Dependencies, auch nicht die Abhängigkeiten, sondern der drückt die aus. Okay, also ein Package-Manager sagt dann bloß noch, okay, ich werde abhängen von libpng und das Paket von libpng kann dir sagen, wie du es findest. Aber ich weiß es nicht. Also ein Paketmanager drückt die aus, findet die aber nicht. Findet maximal, wie man die Pakete findet. Dann, auch an der Stelle wieder, kann man natürlich schon Konflikte vermeiden. Und was ein Paketmanager vor allem auch erlaubt, ist ein Uninstall erstmal. Ja, also der kann sich merken, welche Dateien man installiert hat und kann die wieder sauber wegschmeißen. Ist besonders relevant für Distributionspaketmanager, weil die schmeißen natürlich gerne was standardmäßig in Root-Pfade rein und da kann es dann relativ schnell unübersichtlich werden. Man kann die aber auch in separate Files oder Ordner schmeißen. Das geht ganz genauso. Dann, was Paketmanager noch machen, ist bei parallel installierter Software priorisieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meinem Rechner 4 Browser installiert habe, dann kann man einfach, gibt's Tools dazu, die priorisieren, welche Software genutzt werden soll. Und wir gucken gleich mal an, wie das aktuell geht. Und da kommen wir schon so ein bisschen in die Richtung parallel installierte Software, was für den Developer dann interessant ist. Also ich habe jetzt meinetwegen 3 Versionen von Firefox installiert. Welche möchte ich nutzen, wenn ich auf einen Link klicke? Und ganz, ganz wichtig, was Paketmanager machen, ist Umgebungen hochfahren. Also was die zum Beispiel machen, ist temporär Umgebungsvariablen hinsetzen, die wir vor uns auf den ersten Slides hatten. Zum Beispiel Include-Passes oder für dynamische Libs den LD-Library-Pass setzen bei der Ausführung dann. Für Compiler entsprechend die Flex vorbereiten, indem man zum Beispiel im Compiler weitere Hinweise gibt. Auch für Parser zum Beispiel, wo die arbeiten und was die einsetzen dürfen, das kann man auch mit dem Paketmanager steuern und weitere Pfade hinzufügen. Executables, um die auszuführen, braucht man auch erstmal die Parse-Variable. Manpages, all das sind Umgebungsvariablen. Oder im Zweifelsfall Sachen, die man irgendwo hin und her schiebt. Wie das zurzeit genau gemacht wird, gucken wir dann mal in den Workflows an. Required Features von so einem Package Manager. Ich hatte mal versucht, ein bisschen aufzugliedern, die Sachen, die meistens drin sind und Sachen, die meiner Meinung nach drin sein müssten. Also erstmal so Features für die Installation. Wenn man ein Paketmanager gibt einem am Ende, ja, was er uns genau gibt, gucken wir uns gleich an. Aber am Ende muss ich das irgendwo hin installieren, Source Code oder Binaries. Und die Frage ist, wohin? Und da kommt es tatsächlich ganz auf den Paketmanager an. Bei Distributionen, zum Beispiel bei Debian, Deb-Paketen, ist das einfach ein Tar-File und der ist einfach mit einem fixen Pfad, wird er dann überschrieben in das System, was man drin hat. Zusätzlich kann man sagen, installiere mir das doch mal bitte in meinen Home stattdessen. Zusätzlich gibt es davor noch Vorbereitungs- und Nachbereitungsskripte, dass es sozusagen ein bisschen flexibler ist, wenn man zum Beispiel ein Config-File editieren muss. Beim Installieren. Aber genau, das ist so die Frage, da kann man beliebig flexibel sein oder unflexibel und dann funktioniert das. Multiversion, das ist schon sehr interessant, ist die Frage, kann ich für ein Paket, die beschreiben jetzt halt auch mit dem Namen einfach, wie wir es vorhin gesehen haben, kann ich davon mehrere Versionen gleichzeitig installieren? Und da ist ein bisschen die Frage, okay, geht da eins, also exklusiv, oder kann ich die parallel haben und wie verwaltet er das oder verwaltet der Paketmanager das überhaupt? Können wir gleich mal ein Beispiel angucken, wie das zum Beispiel bei verschiedenen Compilern gehandelt wird, wenn man die installiert. Dann Containment ist eine sehr interessante Geschichte und ich glaube, da ist am meisten gerade in den populären und diskutierten Paketmanagern in letzter Zeit passiert. Das habe ich mal unterteilt in schwach mit einer Umgebung und fully virtual. Also eine schwache Umgebungsabstraktion sozusagen, würde einfach sagen, okay, der installiert das in den Root-Pfad rein und dann ist das im System weit verfügbar, da wird einfach gar nichts abstrahiert. Mit der Umgebungsvariable zum Beispiel oder mit Environment, gute Kandidaten dafür sind zum Beispiel pip für Python oder Conda. Was die machen, die installieren das erstmal in den eigenen Pfad ihrer Software und kümmern sich dann darum, dass die Hints gesetzt werden. Das ist also schon mal so leicht abstrahiert, aber wenn man da vergisst, Abhängigkeiten zu setzen, dann wird er immer auf die Systempfade zurückfallen. Und dann gibt es Containment Fully Virtual. Also das ist komplett abgeschirmt vom System dann oder je nachdem, wie, was man als völlig abgeschirmt bezeichnet, aber es ist zumindest so, dass es nichts mehr anderes anfassen sollte. Da gibt es verschiedenste Varianten. Also Snap ist ein gutes Beispiel, das kann relativ viel reinpacken. Ein anderes gutes Beispiel ist dann auch komplett auf VMs umzusteigen. Das sind in dem Sinne keine wirklichen Package Manager, aber die sind richtig, richtig virtualisiert und da muss alles drin sein, ansonsten wird es nicht laufen. Was wird überhaupt geliefert? Also wird eine Binary geliefert oder ein Source Code? Und das ist ganz interessant, weil die ganz, ganz viele populäre Paketmanager für Distributionen, zum Beispiel haben wir mal wieder Deb als Beispiel oder YAML, die sind standardmäßig Binary ausliefernd. Und die Binaries sind natürlich dann gebaut, das sieht man sehr gut in den Docs, sind gebaut für verschiedene Architekturen. Ja, es läuft halt aus generischen x86 und ich kann das auf Power-PC ausführen und auf ARM V7 meinetwegen. Und dann wird es einigermaßen, wird das darauf funktionieren. Interessanterweise können viele davon auch Source-Code ausliefern. Das ist ganz interessant, wenn man selber Modifikationen dran machen möchte. Allerdings natürlich auch nur genau von den Versionen, die dann ausliefern. Und das bringt eigentlich hauptsächlich bloß den Vorteil, dass wenn man zum Beispiel jetzt mit einem Debug-Flag was übersetzen möchte, dass man das danach leicht wieder deinstallieren kann. Aber es erlaubt uns nicht sozusagen ja, beliebig da durchzuspielen. Dann ganz wichtiger Punkt, den gucken wir uns nachher an, wie das funktionieren kann, ist Configuration Awareness. Also wenn mein Projekt selber verschiedene Optionen unterstützt, zum Beispiel ich kann komprimieren, ich kann irgendwas in Parallel, ich kann was seriell nur, und das ist wirklich am Ende ein anderes Projekt, was man installiert, dann muss man das normalerweise ausdrücken können. Und wie alle hier, und das gucken wir gleich nochmal an, immer wenn man sowas nicht kann, also immer wenn ich sozusagen hier Nein sagen könnte zu einer Variante, dann ist das zurzeit so, dass man als Workaround nehmen kann, dann encode ich es halt im Namen. Ja, dann nenne ich halt mein Paket nicht HDF5, sondern nenne ich das HDF5 minus gebaut mit GCC5.1. Und wenn das immer nicht reicht, dann schreibe ich das nochmal ein. Zum Beispiel können wir jetzt bei Debian, ist ein guter Fall, dann ist es HDF5 minus Serial, HDF5 minus OpenMPI, HDF5 minus MPICH. Und so werden dann Abhängigkeiten ausgedrückt über Namen. Das ist natürlich entsprechend unflexibel. Und natürlich gibt's dann, haben wir dann so eine N-Kreuz-N-Tabelle, mit der man die Konflikte managen kann. Und das ist immer der Fall, wenn das fehlt. Dann noch ganz interessant ist natürlich, je nachdem, was man für einen Nutzungsgrad hat, ist, ob die Multilanguage unterstützen. Also es gibt sehr viele sehr schöne Package-Manager für zum Beispiel JavaScript oder für Python. Die funktionieren wunderbar, solange man sich nur in der Sprache aufhält. Aber wenn man auf einmal dann eine Abhängigkeit zu einer C-Library bekommt, und da wird es dann immer interessant, weil die meistens schon meinetwegen vorimplementiert sind und sehr effizient sind und man will die bloß eigentlich interfacen, dann muss man gucken, kann das mein Paketmanager? Und letzte Sache, das ist jetzt wieder in die Richtung, wieder auch bei Ubuntu war das bei Snap ein großes Thema, kann er mich selber informieren darüber, dass es Updates für das Paket gibt. Das ist eigentlich standardmäßig für die Linux-Welt gewesen, ja, dass man einfach in seinem Repos nachguckt, gibt es Updates, man installiert es drüber. Dann eben bei so mehr virtualisierten Parts war es halt der Vorteil, okay, ich kann mir jetzt einen Firefox ziehen, der selber nur dieses eine Paket, obwohl es aus einer anderen Umgebung kommt, weiß, es gibt Updates. Das war so das Selling-Feature. Cool. Wie laufen Distributionen ab und warum kriegen wir das irgendwie hin? Also Distributionen, kennt ihr bestimmt, ich habe einfach mal von Wikipedia genommen, den Ubuntu Release State. Die machen immer große Major und Minor Releases und wie die sich die meisten Probleme vom Hals halten ist, zum Beispiel, dass man zwischen denen oder nur zwischen großen Schritten Compiler ändert. In dem Moment hat man schon sehr, sehr viele Probleme umgangen. Und das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt auf einem der Systeme entwickle, habe ich dann nur das und die Toolchain, die da gerade zur Verfügung steht. Es gibt dann immer noch Support für, ich kann versuchen noch zu cross zu compilen, das beziehe ich aber meistens nur auf Architekturen. Im Sinne von, okay, da habe ich halt das gleiche Paket nochmal gebaut mit anderen ASM-Befehlen drin. Aber es handelt natürlich nichts in dem Sinne von, okay, ich habe jetzt zwei Versionen von, sagen wir mal, libpng. Die wird in dem Moment einfach nur darüber verwaltet, dass man einfach einen anderen Paketname bekommt. Und wenn man Pech hat, wird die dann irgendwann geskippt in der nächsten Version, dann hat man sie auch nicht mehr. Also genau, ja, die meisten Distributionsabhängigkeiten lösen es halt einfach nur darum, dass man sagt, zum Version 14.04 fangen wir an, alles mit GCC6 zu bauen. GCC4 wird weggeschmissen, die Pakete. Und alle Pakete, die damit dann nicht bauen, die gehen dann halt nicht. Oder werden gepatcht. Genau, das ist deswegen, ja, gibt es den Schmerz bei Distributionen relativ wenig, weil die einfach nur im paar Jahresabstand die Abhängigkeiten hochziehen. Auch hier erstmal last but not least, bevor wir mehr in Details gehen. Wenn man zumindest irgendeinen Paketmanager mal versucht, selber anzusprechen und so auszudrücken, okay, ich hänge von den Paketen ab. Ich habe das am Anfang mal einfach gemacht mit C-Mail und habe einfach angefangen auszudrücken, von welchen Ubuntu-Paketen habe ich ab. Ist es immer noch besser, als gar keinen mal zu benutzen. Das ist eben einfach ganz interessant zu sehen, okay, was ist denn eigentlich zu erwarten auf anderen Rechnern? Das Wichtige an der Sache ist, das bringt einem auch keinen Mehrwert, weil extrem diverse Systeme genutzt werden. Aber das, was wichtig ist und wenn das Mehrwert bringt, ist, wenn man genau diesen Prozess, zum Beispiel mal nur ein Debian-Paket zu bauen, offen dokumentiert und rausschreibt, okay, ich nehme den und die Pakete, weil ich davon abhänge. Und dann führt man das einfach mal aus, zum Beispiel auf einem frischen System mit minimaler Software und guckt, funktioniert das. Kannst du natürlich einfach in einem Docker-Container starten und mal probieren. Das ist einfach schon ein extremer Mehrwert und wird auf jeden Fall steigert auf jeden Fall extrem die Nutzbarkeit von Software, sobald man irgendeinen Package Manager nimmt. Genau, jetzt aber die Schmerzen. Sources of Incompatibility. Genau, das ist eigentlich so die Warnung, die man eigentlich sieht, wenn man auf einem System irgendwie extra Software nachinstallieren will. Achtung, zusätzliche Fremdquellen können das System gefährden. Kann es gut oder schlecht finden. Die Frage ist, was heißt das? Was kann das System gefährden jetzt? Klar, man denkt an dem Moment dran, wenn ich mir eine Fremdquelle von irgendjemandem ziehe, ist natürlich auch ein Sicherheitsrisiko. Ja, ich muss dem Source Code oder was auch immer die Binary, die ich ziehe, der muss ich vertrauen. Das wurde nicht von der Distribution abgesenkt zum Beispiel. Okay. Aber es kann auch einfach tatsächlich das Problem sein, dass einfach was instabil wird in dem Moment, weil was nicht mehr kompatibel ist. Zum Beispiel, weil die Fremdquelle mit einem anderen Compiler gebaut wurde. Und das schauen wir uns mal an, was das alles sein kann. Also, was könnte denn schief gehen? In allen Fällen sind es unterausgedrückte Abhängigkeiten. Also alles, was schiefgehen kann, ist nur, weil ich es nicht genug beschreiben konnte, bevor ich es installieren konnte. Und so typische Quellen dafür sind zum Beispiel, das ist schon ein paar Mal erwähnt, mit einem anderen Compiler gebaut. Grundsätzlich sollte das kein Problem sein, ob man es mit einem Intel- oder GCC-Compiler baut oder mit einem PGI-Compiler oder mit einem XL-Compiler oder was auch immer man in die Hände kriegt, ist aber nicht so. Ist halt nicht API-kompatibel, die meiste Software. Und da gibt es manche Software, die ist dafür anfällig und andere eher nicht. Eine lustige Quelle, die auch noch zum Beispiel in C++ jetzt gekommen ist in den letzten Jahren, ist, wenn man Software in C++ mit dem, also angenommen, die funktioniert mit, ist C++ 98, aber ich habe die mal aus Spaß mit C++ 11 übersetzt, weil es ist in der Regel der größte Teil vorwärtskompatibel oder 14 oder 17. Dann ist es ganz lustig, dass alleine die Wahl, dass ich das mit einer anderen Standard-Flag übersetzt habe, dazu führen kann, dass es nicht mehr funktioniert. Bestes Beispiel dazu war zum Beispiel, in der Standard-Lib musste das Interface geändert werden von Standard-String. Das ist was man jetzt relativ oft wahrscheinlich auch in einem Interface benutzen wird. Und dass sich das geändert hat, wenn ich jetzt sozusagen zwei Libraries nehme, den einen habe ich übersetzt mit C++ 11, den anderen mit 98, dann wird das nicht mehr zusammenpassen, wenn ich die am Ende wieder in eine weitere Executable reinlinke. Ärgerlich, beziehungsweise wenn ich die dann wieder mit dem anderen Standard übersetze. So, also kann ich das ausdrücken, es ist halt normalerweise nicht encodiert. Ja, ich könnte das wieder in den Namen ausdrücken, minus C++ 14, dann ist mein Paket das ich mit C++ 14 gebaut habe. Auch ganz interessant ist es, wie man Binaries rausbaut, gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man am Ende für wirklich Intrinsics und Assembler-Befehle nimmt. Wenn man wirklich performant sein will, und das ist bei mir jetzt im Arbeitsleben relativ relevant, dann wählt man nicht nur aus, es soll für x86 laufen und eine generische Binary erzeugen, sondern wähle ich noch die Sub-Architecture aus. Also sage ich halt, okay, das soll auf Haswell laufen und nur auf Haswell. Ich kann auch sagen, es soll auf Haswell laufen und generisch, dann mache ich aber meine Binary im Zweifelsfall doppelt so groß, weil ich dann eben in den entscheidenden Zellen mehrere Sachen reinpacken muss. Genau, das ist natürlich auch so eine Quelle und das ist in der Regel auch nicht ausgedrückt. Ja, also wenn wir jetzt an einen Paketmanager von Distributionen denken, da gibt es halt die Unterscheidung, ist x86 oder ist, was weiß ich denn, ARM. Und dann muss das den generischsten Befehlssatz absetzen, der eventuell nicht der performanteste ist. Das ist natürlich ärgerlich. Genau, das ist alles Application Binary Interface Probleme, die ausdrücken können, wenn man die nicht richtig ausdrückt. Dann andere Variante. Zum Beispiel, weil ich nicht selber, meine Software hat halt mehrere Funktionen und ich kann die einmal parallel und seriell, einmal mit Kompression, einmal ohne Kompression, einmal mit Bildunterstützung, einmal ohne Bildunterstützung, je nachdem, was ich mir für Funktionen ausdenken kann, einmal mit oder ohne Netzwerk, alles drin haben. Das ist dann halt ein Problem, wo ich sage, okay, eventuell habe ich dann eine andere API, kommt an, wie man die jetzt selber designt, eventuell habe ich noch die gleiche API, die ja 0 zurückgibt, eventuell ändert die sich auch, kommt halt nach Angehen, was gebaut hat, aber grundsätzlich ist es halt ein Logikproblem, ne? Wenn ich sage, ich hänge von der Software ab und dann kann die aber nicht die Funktionalität, nach der ich frage, weil ich es nicht richtig ausgedrückt habe, dann ist das ein Problem. Und ein ganz lustiges Problem, was ich vor kurzem entdeckt hatte, das war bei Protobuf. Das ist so eine Google-Library für Serialisierung. Und da war das interessante System, wenn ich die, also die hatte jetzt gesagt, ey cool, wir hatten Autotools, aber jetzt gibt es CMake. Also wir bauen einfach Autotools und CMake-Skripts rein in unser Projekt und jeder ist happy. Das war ein guter Gedanke. Das Problem war allerdings, dass die, wenn man dann den verglichen hat, weil die Install-Pfade aussehen, was die erzeugt haben, dass die nicht gleich waren. Also zum Beispiel konnte das Autotools-Package hat dann noch ein Package-Config-Skript dazugelegt. Das CMake-Skript hat sein eigenes Skript dazugelegt, aber kein Package-Config-Skript. Und dann gab es ein cleveres C++-Projekt, was, genau, das war bei Protobuf und bei ZeroMQ, habe ich das auch nochmal gesehen und gefixt. Da gab es ein cleveres C++-Projekt, was gesagt hat, jetzt baue ich noch C++-11-Bindings da drauf, auf diese C-Library. Und das hat dann halt immer nach einer Variante davon gesucht. Und je nachdem, ob dann der Nutzer halt als Anleitung, installiere die C-Library und dann lege los mit uns. Und dann ging halt 50% der Nutzer haben es mit Autotools installiert, die anderen 50% mit CMake und die 50% waren, ich find's nicht. Und genau, das ist dann halt so ein typischer Problem, das ist einfach eine andere Logik, die von dem Bildsystem kommt. Und das ist so ein typischer Fall, das müsste man vielleicht auch mal zusammenfassen. Wenn man ein Bildsystem nimmt, dann bloß eins und nicht zwei. Oder wirklich richtig aufpassen und das nachfixen, dass das noch geht. In dem Fall haben wir es dann nachgefixt, indem wir einfach bei CMake auch die alten Autotools-Package-Config-Skripte mit erzeugt haben. Und dann war zumindest CMake-Feature-complete. Naja, okay, also das ist dann so ein typischer Logikfehler, der beim Installieren auftreten kann. Und gibt es noch mehr feine Finessen, aber das sind so die Sachen, die schon ziemlich erstaunlich sind, die da einfach rauskommen können. Manuelle Workflows, also wie kann man das machen, von Hand oder mit populären Package-Managern? Man kann einfach verschiedene Namen nehmen, man kann die suffixen, zum Beispiel apt-get-install-4.9. Man kann mit symbolischen Links rumhantieren. Man kann einfach sich das Ganze auf ZFS legen und mit Snapshots hin und her schieben, mounten, unmounten oder einfach immer den gleichen USB-Stick reinhauen. Oder man kann es komplett virtualisieren, dann ist es weg, aber das ist im Grunde genau das Gleiche. Das ist alles relativ unschön. Eine saubere Lösung, die man machen kann, ist eine hierarchische Directory anlegen für die Abhängigkeiten. Und genau, Ubuntu zum Beispiel setzt dann die Pfade um mit Update Alternatives. Oder man kann auch mit Skripten einfach dann die Sachen ändern. Anyway, die einzige Lösung, die man machen kann, die eigentlich wirklich funktioniert, ist sich selber eine Hierarchie von Directories anlegen. Und das sieht so ein bisschen aus, wie als man noch keine Source-Code-Kontrolle gehabt hat für Abhängigkeiten. Also das ist so ein typischer Fall hier, dass zum Beispiel, okay, wir haben hier verschiedene Implementierungen von MPI und dann legt man die einfach alle hintereinander und machen da drin dann wieder Unterordner für die Software, die davon abhängt. Das ist halt genauso wie, bevor ich Git benutzt habe, habe ich da so meine Ordner so kopiert und die nebeneinander gelegt und geschachtelt. Und genau, das kann man loswerden. Und genau, die letzten 5 Minuten werden wir einfach nutzen, um zu gucken, wie man das umgehen kann mit dem Spec Package Manager. Ich überziehe mal 5 Minuten, wir haben noch eine Viertelstunde, oder?
Es geht, aber Q&A muss ausfallen.
Gut. Genau, also nochmal, ist alles auf GitHub mit dem... Mit einem Docker-Paket können wir jetzt einfach auch mitmachen, aber die Befehle sind relativ leicht zu verfolgen und stehen auch immer im Manual. Software installieren. Also wir hatten vor uns, eigentlich will ich es als Entwickler genauso leicht haben wie der Nutzer. Ich möchte meine Software im Zweifelsfall die letzte und aktuellste Version mit Default-Einstellungen mit Install holen. Spec ist jetzt einfach, wie der geschrieben ist selber, ist ein Python-Paket, aber der macht genau das. Mit Spec Install PNG Writer zum Beispiel holt er mir die Software, dröselt wie apt-get die Abhängigkeiten auf und holt sich auch die weiteren Abhängigkeiten. Wir gucken gleich mal, wie das aussieht. Und wenn ich die ja nutzen will, setze ich einfach nur den Befehl Install durch Load und in dem Moment setzt er Umgebungsvariablen und setzt die Pfade dahin, wo er es geschoben hat. Im Hintergrund macht er genau das Gleiche, wie ich es manuell gemacht hätte. Also der legt sich an eine Hierarchie von Directories und statt die zu nesten, macht er das in einer flachen Hierarchie und gibt denen noch einen Char dazu, einfach mit der Konfiguration. Und dann gibt es einfach eine Map, die guckt nach, okay, für welcher Char steht denn für welche Konfiguration. Das ist soweit so gut und so würde das dann in der Praxis aussehen. Also wenn ich jetzt Spec Install PNG Writer mache, dann geht er durch und sagt, okay, ich hole mir jetzt erstmal, was brauche ich dazu, CMake, was hat CMake für Abhängigkeiten und so weiter und so fort, habe ich das gefunden oder möchte ich es vom System nehmen, dann baut er das. libpng ist jetzt tatsächlich die erste Abhängigkeit, die ich jetzt direkt beim Compilen brauche, freetype ist dann die zweite Zeile und dann baut er es und so weiter und so fort und dann am Ende baut er dein Projekt dazu und nimmt die. Und dann installiert die in so einen langen Pfad hier, minus Version ist das einzige, was drin steht und dann sind alle Konfigurationen hier dem Hash encoded. Was können das für Konfigurationen sein? Also die allereinfachste wäre eine Version angeben. 0.5.6, dann baut er alles nochmal sauber runter in der Version 0.5.6. Okay, das ist einfach, könnte ich auch über den Namen encoden. Eine weitere Möglichkeit ist aber, und das jetzt wird's richtig interessant, ist, ich kann jetzt auch durch den gesamten Abhängigkeitsbaum, den ich habe, durchgreifen mit diesem einfach kleinen Ampersand und kann sagen, okay, die Abhängigkeit libpng möchte ich aber in der Abhängigkeit in der Version 1.6.27 haben. Weil ich will halt gucken, geht das vielleicht mit der 1.4, 1.2, 1.6 noch meine Software. Okay, und dann baut er das. Also das sind alles Bash-Befehle dann. Ne? Genauso, und das kann man immer beliebig kombinieren, genauso könnte ich jetzt auch noch angeben oder das kombiniert angeben, ich möchte die gesamte Software-Chain durchgebaut haben mit minus O3, was halt für starke Optimierung steht für den Compiler. Oder mit minus G für die Bugflags. Oder irgendwas, was ich noch nicht ausdrücken kann, diese Variante. Okay, das ist interessant. Da komme ich also schon mal durch. Ich kann das auch einfach mit einem anderen Compiler bauen. Also wenn ich das Spec-Compiler-List aufrufen würde, bekomme ich eine Liste von Compilern, die auf meinem System gefunden wurden. Ich kann natürlich auch mit Spec einfach einen Compiler bauen und den dann mit Compiler-Add hinzufügen. Und in dem Moment habe ich genauso da wieder eine Syntax und in dem Moment ist es einfach ein Prozentzeichen, indem ich sage, okay, baue mir das und alle Abhängigkeiten. Ja, das ist immer durchreichen. Vom Source mit C-Lang in der Version 3.8.1, weil ich den lokal da habe. Und das ist richtig cool. Also in dem Moment kann ich wirklich dann gucken, okay, zum einen habe ich nicht das Problem, dass meine Abhängigkeiten mit dem falschen Compiler gebaut worden sind, wenn die inkompatibel sind, und zum anderen kann ich eben beliebig auch durchspielen, einfach nur mit der Zeile, die das ändert. Genau. Dann eigene Varianten kann man ausdrücken. Das ist einfach nur, wie man dann sein Paket schreibt, also mit oder ohne MPI zum Beispiel. Und dann wird das wieder als eigener Char abgelegt. Und wenn ich spec load py h5py minus MPI mache, sucht er die richtige Version wieder raus. Ja. Und das Letzte zeige ich euch noch, wie ein Paket aussieht, und dann sind wir schon durch. Pakete kann man einfach anlegen mit spec create. Und da gibt man entweder seinen GitHub-Link an oder einfach einen Tarball, und das sind hinterlegt Schemen, wie er neue Versionen finden kann. Also zum Beispiel bei GitHub-Links hat man schon Regex hinterlegt, wie er nach neuen Versionen sucht, und danach kann man das installieren. Und das ist, wie das dann installiert, wie das dann gebaut wird. Das ist einfach nur ein Python-Paket. Das erbt von seinem Build-System, ne, weil ein Package-Manager ist on top auf dem Build-System. In dem Moment ist es CMake, und da ist der Standard, da weiß ich schon, der Standard-Workflow ist, okay, CMake aufrufen, make, make install. Das kann man dann wieder überschreiben, das sind einfach Methoden da drin. Und dann gibt man standardmäßig, die wichtigsten Sachen sind URL hier. An der Stelle werden neue Versionen gefunden. Und dann kann man Versionen festlegen, die schon als vertrauenswürdig gekennzeichnet sind. Also in dem Moment zieht man einmal runter, rechnet dort eine MD5-Summe drauf oder weiß nicht, was das, ich glaube, das ist MD5 zurzeit, ist egal. Und legt die dahinter. Man kann auch andere installieren, solange die über den Regex findbar sind oder über eine Liste. Und alles, was man dann ausdrücken muss, ist die Dependencies hier. Und hier geht die gleiche Syntax, wie sie auch geht von Abhängigkeiten von, die ich euch davor gezeigt habe auf der Konsole. Man kann also einfach angeben, okay, hängt von libpng ab, muss aber mindestens Version 1.4 sein. Oder hängt nur von libpng ab, wenn ich eine Variante gebaut habe, die, was ich den png-Output unterstützt. Und das war's alles. Genau, dann zeige ich euch noch, ich glaube, das war's. Genau. Ach genau, und dann kann man es noch durchsteuern. Also es gibt YAML-Files zum Durchkonfigurieren. Die liegen in der Regel in seinem Home. Kann Compiler hinzufügen, gibt es auch immer Kommandozeilen-Interfaces, externe Pakete und Varianten, die Defaults einfach ändern. Wenn ich standardmäßig zum Beispiel immer einen Debug bauen will und aber standardmäßig die Konvention ist, war immer ohne Debug, dann stelle ich das einfach ein. Und ich kann natürlich auch eigene Repos hinzufügen. Und genau, damit zum Summary. Also das Wichtigste ist, was ich denke, was man mitnehmen soll, wenn man noch mit keinem Build-System gearbeitet hat, mindestens mal eins ausprobieren und dokumentieren. Das wird extrem die Stabilität und Nutzbarkeit eurer Software erhöhen. Wenn man noch keinen Package-Manager gemacht hat, ich sage nicht, dass man den vollen Weg gehen muss und versuchen, ich muss jetzt in die Debian-Main-Distribution reinkommen, aber einfach mal einen Package-Manager, der lokal mit Nutzerrechten die Software bauen kann, einfach mal irgendeinen nehmen, ich empfehle jetzt an der Stelle mal Spec, und das mal auszudrücken, einer, der leicht geht. Ja? Also vielleicht, wie gesagt, nicht so richtig alte wie der Debian-Package-Manager. Macht extrem nutzbare Software einfach an der Stelle. Und probier das gerne mal aus. Das Wichtigste ist, die Skripte, die das dann machen, dokumentieren. Weil in dem Moment kann dann jemand, der euch tatsächlich in der Distribution aufnehmen will, einfach von denen weiter abstrahieren und weiß genau, was ihr für Abhängigkeiten habt. Und ja, damit danke ich euch und dann können wir noch Fragen machen.
Sehr interessanter Talk, danke. Axel, erstmal einen Applaus. So, der nächste Speaker ist noch nie da. Wir nutzen die Zeit. Ein, zwei Fragen, aber mehr können wir nie. So, warten, ich gebe das Mikrofon und dann...
Du hast bei dem File, das du gezeigt hast, das CMake-File inkludiert und jetzt habe ich aber im CMake-File schon die Abhängigkeiten drinnen stehen. Kann sich Spec das nicht direkt rausholen und ich muss den Spec nochmal angeben, die Abhängigkeiten und Versionsnummern dazu?
Also das ist ein spezieller Workflow, der wurde das erste Mal von Conan etabliert. Man kann auch direkt tatsächlich in CMake Spec aufrufen und sich die Source-Codes bauen lassen. Das ist aber so ähnlich wie ein Paket mitschippen in den Source-Files. Das ist dann ein bisschen schwieriger zu kontrollieren. Aber für Developer, ja, du kannst es auch einfach in CMake Spec aufrufen und dann bauen. Das treibt aber deine Build-Time im Zweifelsfall hoch. Wohingegen Spec, wenn er sieht, du hast das Paket schon gebaut, dann verwaltet der das für dich. Ansonsten verwaltet das CMake für dich. Und im Moment kann das halt sein, dass du es doppelt baust.
So, haben wir weitere Fragen? Dann, komm. Das war ein guter Vortrag. Nochmal klatschen. Danke. Danke, alle.